Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte bei SDS auf KTV. Pater Karl, wir starten gleich mit einer Zuschrift. Es ist ja mein Lieblingssport, Zuschriften hier vorzutragen. So haben wir ja gestartet auch in der Stunde der Seelsorge. Sehr geehrter Pfarrer Thomas Maria Rimmel, als evangelische Christin spüre ich in Ihrer wertvollen Sendung das gemeinsame feste Vertrauen auf unseren dreifaltigen Gott und häufig die daraus resultierende ökumenische Verbundenheit.
Genau.
In diesem Sinne bin ich Ihnen und Herrn Pater Karl Wallner sehr dankbar. Ja, großen Dank für die kostbare Zeit, die Sie beide den Menschen schenken. Darauf liegt Gottes reicher Segen. Danke für diese Zuschrift.
Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, ich bekomme auch solche Zuschriften, die mich sehr aufbauen, weil ich glaube, also wir trauen uns ja auch sehr profiliert zu sagen, was katholisch ist und was nicht katholisch ist. Also ich sehe, dass das immer wieder wunderbar funktioniert, wenn man wertschätzend jetzt eben darüber spricht, was die katholische Kirche im Besonderen hat, beziehungsweise bewahrt hat, was uns unterscheidet von den anderen, ohne jetzt eben die anderen Konfessionen, anderen Formen jetzt eben von Christentum zu verurteilen. Und wir brauchen wirklich in unseren Köpfen dieses Grundverständnis, dass die Taufe uns zu Christen macht. Und im Konzil von Konstantinopel 381 formuliert man als Wirken des Heiligen Geistes, der aus dem Vater hervorgeht, mit dem Vater angebetet und verherrlicht wird, nicht? Und dann heißt es dort, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Unum baptisma in remissionem peccatorum. Und diese Taufe macht uns heute alle eins in Christus. Und deshalb brauchen wir eine maximale Wertschätzung gegenüber all jenen, auch wenn sie nicht in der hierarchischen und auch nicht in der sakramentalen Einheit mit uns jetzt eben sind. Wir brauchen diese Wertschätzung. Und ich habe gerade einen Artikel geschrieben für Kardinal Koch, der ja ein Branding gemacht hat, also ein Wort geschaffen hat, von Johannes Paul II., glaube ich, übernommen, aber sehr, sehr prominent, die Ökumene des Blutes. Heute haben wir außerhalb der Kirche doch sehr viele, die uns sehr als Christen negativ gegenüberstehen, auch bei uns. Also wir haben wenig Freunde, also in dieser agnostischen und atheistischen Welt, die sich um uns jetzt eben breitet. Und da ist es kein Unterschied, ob einer jetzt evangelisch, anglikanisch, freikirchlich, syrisch, orthodox oder Kopte ist, sondern er ist Christ und deshalb Ablehnung gegenüber dieser Form von Gläubigkeit an Jesus Christus, den Herrn und Erlöser. Und auch dieses von außen bedrängt sein, glaube ich, ist eben jetzt eine Form, die Ökumene absolut notwendig macht und Wertschätzung untereinander. Also danke für diese Zuschrift und wir werden aber nicht aufhören, immer wieder zu sagen, ja, also was die anderen, wie soll ich sagen, was uns unterscheidet jetzt eben auch. Weil ich glaube, es ist wichtig, diese Profilierung kennenzulernen und ja, also wir machen so weiter. Danke.
Sehr geehrter Herr Pater Rimmel, ich wüsste gerne, was Ihre Meinung zum folgenden Zitat ist. Die Weite des Katholizismus, die Tiefe des Evangelischen und der Geist der Ostkirche. Das ist für mich die wahre Kirche. Ich sag's nochmal. Die Weite des Katholizismus, die Tiefe des Evangelischen, der Geist der Ostkirche. Das Zitat stammt von Erzbischof Nossol mit freundlichen Grüßen.
Oh, mit dem Erzbischof Jan Nossol, ja, war ich befreundet, ein großer, großer schlesischer Bischof, ja, ein großer Theologe, auch Kenner von Hansus von Balthasar und so. Ja, also was er da mit der Tiefe jetzt eben der Kirchen der Reformation, der Evangelischen meint, vielleicht eben jetzt die Tiefe eben auch im Eindringen in die Bibel, in das Wort Gottes und so. Also man kann das so stehen lassen, es ist ökumenisch gemeint, dieses Wort, und zeigt eben, ich glaube, wir hatten eine Sendung dazu, ja. Also dass es in den anderen Formen des Christentums oft jetzt eben Betonungen gibt, ja, die, wie soll ich sagen, die eigentlich eine Bereicherung sind, weil sie etwas ins Licht stellen, ja, das uns selber wo wir aufpassen müssen, dass wir das nicht verlieren. Zum Beispiel eben jetzt in der katholischen Kirche war aus den historischen Gründen Reformation, Martin Luther übersetzt die Bibel, eine Distanz zum Wort Gottes da. Das muss man einfach sagen. Also man hat lateinisch die Evangelientexte gelesen, Bibel lesen galt ja als fast heretisch, nicht? Und das war etwas, was wir von den Evangelischen gelernt haben. Oder uns sichert zum Beispiel auch, dass wir nicht in eine Kartoffelsackliturgie gehen, wie ich es oft sage, ja, in diese Unästhetik der 68er, die wir da jetzt eben hatten, ja, die sich in vielem in einer Kulturrevolution gegen die Schönheit der Liturgie ausdrückt. Uns rettet auch der Blick auf die Orthodoxie und auf die orientalischen Kirchen, für die die Liturgie immer jetzt eben, wo das erste Transzendentale, nicht also das Gott ausmacht, ja, die Schönheit, ja, also im Vordergrund steht, ja, durch die Schönheit, nicht, wird Gott repräsentiert, wird Gott gegenwärtig, nicht? Und dann kommt auch noch sakramental. Also das gehört konstitutiv dazu und das brauchen wir auch. Ja. Also eine Liturgie, die runterpotenziert ist auf ein Gerät und auf ein Herumgehatsche da, also im Altarraum, also das kann es nicht sein. Also das ist dann wirklich schön, dass man sagt, der Geist der Orthodoxie nicht ist etwas, das uns bereichert und wir müssen dorthin schauen, wie feiern die Gottesdienste und uns dann hinterfragen, ja, wie schaut es denn bei uns aus? Haben wir diesen Geist jetzt eben der Schönheit? Also das kann ich bejahen, das Ganze. Ja, es ist gut, es ist ein gut gemeinter Spruch, der eben wertschätzend sagt, ja, auch die Evangelischen, auch die Orthodoxen haben ihre Besonderheit, haben ihr Spezifikum und wir Katholiken können uns, was hat er gesagt, in unserer Weite dadurch inspirieren lassen.
Sicherlich ein gutes Zitat, um die geistlichen Reichtümer auch der anderen Kirchen zu beschreiben und kirchlichen Gemeinschaften. Wobei wir doch immer wieder auch betonen in dieser Stunde SDS, wir haben halt doch immer mehr. Ich erinnere an die apostolische Sukzession, dass das
alles ja, klar.
Mit dem Bischof hat, bis zu den Aposteln zurückgeht, bei der Bischofsweihe durch Handauflegung weitergegeben wird. Oder ein anderes Thema sind die Sakramente. Und dazu jetzt aber gleich eine Zuschrift. Lieber Herr Pfarrer Rimmel, lieber Pater Wallner, auf diesem Weg möchte ich mich herzlich bedanken für Ihre wertvolle Sendung. Ich bin evangelisch und suchend nach der wahren Kirche. Vieles hat mich zum Nachdenken angeregt. Das eine oder andere ist mir schon bewusst geworden. Und ein Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, ob ich ihn so genau wiedergeben kann, aber mir bleibt, die katholische Kirche hat einiges mit der evangelischen gemeinsam, aber sie hat immer noch mehr. Und da sind mir die 7 Sakramente in den Sinn gekommen. Wir Evangelische haben nur 2 Sakramente. Und ich erkenne allmählich das Heil und das Geschenk für uns Menschen in allen Sakramenten. Das finde ich ein spannendes Zeugnis. Das wurde mir erst richtig bewusst durch Ihre Sendung und ich setzte mich zum ersten Mal aufrichtig und ehrlich mit der katholischen Kirche auseinander, ob diese auch eine Kirche für mich sein kann. Und dann werde ich auch konvertieren. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, dann bitte ich Sie, für mich zu beten. Lieben Dank. Ja, beten, das ist ja das Mindeste, was wir für Sie tun können. Vater Karla, wir können auch eine Antwort geben.
Ja, also wir können, also ich verspreche auch zu beten. Mir sind ja mehrere Sachen passiert. Ich war ja zum Beispiel im August 2025 in Einsiedeln. Da gab es dann nach der großen Liturgie, das ist die Frauen- und Müttergemeinschaft der Schweiz, die mich da immer einlädt und ich darf dort predigen und Vortrag halten. Und dann kam nachher die Kindersegnung. Und es waren sehr viele Leute, die am nächsten Tag gesagt haben, nur Kinder sollen kommen. Und das war ja eine endlos lange Reihe. Und dann stand plötzlich da ein jüngerer Mann, so 35 und so würde ich ihn schätzen, nicht? Und ich sage, Sie sind auch ein Kind? Der sagt, nein, ich war ein freikirchlicher Pastor und durch Ihre Stunde der Seelsorge, durch Ihre Vorträge bin ich vorige Woche katholisch geworden. Ja? Also da hat es mich sehr, ich habe dann keine Möglichkeit, er war dann weg, ja, weil ich weiter die Kinder segnen musste. Aber das war für mich ein großes Geschenk. Oder hier bei der Mittagsmesse stand eine Frau und sagt, sie kennen mich nicht, ja, aber ich war Pastorin. Ja, ich bin jetzt katholisch geworden und sie sind schuld daran. Ja. Also das ist für mich, das gebe ich an dich weiter, weil du hast ja die meiste Arbeit mit der Stunde der Seelsorge. Also das zahlt sich schon aus. Ich glaube, wenn man Informationen hat, die man sonst nicht bekommt, dann kann man zumindest selbst reflektieren und entscheiden. Ja, also wir sind hier nicht Proselyten, wenn wir da jetzt eben reden, sondern wir wollen wertschätzen, aber wir wollen auch einfach sagen, was katholisch überhaupt ist, ja, weil wir immer wieder feststellen, Also die Leute draußen wissen es nicht ganz. Ja, dieses Thema zum Beispiel Sakramente. Ja, es gibt nur zwei Sakramente. Martin Luther versteht unter den Werken nicht die Werke der Nächstenliebe, sondern also auch, ja, aber er versteht darunter die Sakramente. Eine Herumwerkerei jetzt eben mit Salböl, ja, und mit Brot und Wein und also wobei das Abendmahl nennt er ja Sakrament, aber eben ein Herumtun jetzt eben im Irdischen mit endlichen Zeichen, das ist für ihn die Werkerei, wo die katholische Kirche ja glaubt, dass diese Werkerei, dieses Tun, dieses Handeln, diese Action, ja, dass die jetzt eben wirklich Gnade hervorbringt. Er sagt, nein, sola fides, nur der Glaube macht das. Ja. Also er lässt die Sakramente weg, nicht fünfter Sakramente. Und das betrifft zum Beispiel am tiefsten ja das Priestertum. Es gibt eben kein Priestertum in der evangelischen Kirche. Also deshalb gibt es auch keine verheirateten Priester dort, weil es gar keine Priester gibt. Es gibt auch keine Priesterinnen dort. Das Wort würdest du auch nie finden von den Evangelischen, weil es kein Priestertum gibt und so. Und diese Sachen muss man einfach wissen, ja. Und dann kann man selber entscheiden. Und die Kirche hat noch etwas, ja. Sie hat etwas, wo der Heilige Geist geronnen ist in Institution. Ich war im Noviziat, also sehr stark am theologischen Verzweifeln. Ja, ich habe damals Thomas von Aquin, Karl Rahner gelesen und bin dann auf einen Artikel von Hans-Urs von Balthasar gestoßen, der noch als Kardinal dann gestorben ist, 1988, größter nach Karl Rahner, mit Karl Rahner und Josef Ratzinger, größter Theologe des 20. Jahrhunderts, Pneuma und Institution. Dass die Kirche immer beides ist. Sie ist geronnener Heiliger Geist, Pneuma, Geist, ja. Und sie ist zugleich Institution. Sie ist nicht so ein diffuses Gelaber. Sie besteht auch aus Organen, aus Institutionen. Ich leite eine solche Institution für den Papst, eben jetzt für die Weltkirche zu sorgen und so weiter. Also sie besteht aus geronnenem Heiligen Geist. Das ist Institution. Und das ist die Stärke der katholischen Kirche, dass sie ein Skelett hat, ja, dass eben die Möglichkeit gibt, Fleisch anzusetzen, Pneuma auszustrahlen. Und ja, deshalb hat die Kirche eben, katholische Kirche, dieses große, also diese vielen Plus, über die wir in der Stunde der Seelsorge gerne reden.
Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl, wieder ein ganz tolles Zeugnis. Mit dieser Karte möchte ich Ihnen Danke sagen für Ihre segensreiche Sendung Stunde der Seelsorge. Durch Ihre Sendung ist mein Interesse an der katholischen Kirche neu geweckt worden. Ich bin seit meinen Jugendjahren ein aktiver Christ, in frühen Jahren als Ministrant, dann später nach meiner Konversion, als jemand, der katholisch war, dann evangelisch wurde, als Prädikant und Kirchengemeinderat der evangelischen Kirche. Seit geraumer Zeit zieht es mich wieder zurück zu meinen Wurzeln in der katholischen Kirche. Eine Romwallfahrt entfachte neu die Liebe zur Gottesmutter Maria. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach den Sakramenten. Ich wiederhole das. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach den Sakramenten, wie Sie es in einer Ihrer Sendungen ausgedrückt haben. Nach Papst Leo dem 14. gewählt worden ist, nachdem Papst Leo der 14. gewählt worden ist, hatte ich ein vertrauliches Gespräch in Sachen Wiedereintritt bei der Diözese. Die Sache ist im Fluss. Ich will mit diesem Schritt niemanden verletzen oder dies an die große Glocke hängen. Daher empfehle ich mich Ihrer Fürbitte. Auch gerne beten wir für Sie. Ihr Punkt. Ja, also Punkt.
Wunderschönes Zeug. Es fügt sich in den Rahmen dessen, dass im Augenblick sich wirklich Wunder tun, muss ich sagen. Ja, es kommen junge Leute, die getauft werden wollen. Ja, wir haben sowieso bei Mission Österreich das Apostolat an den Muslimen, die Christen geworden sind oder Christen werden wollen, ja, aus dem Iran, für den wir übrigens wirklich ganz, ganz intensiv beten müssen, für diese Massaker, die diese Mullahs dort veranstalten, diese Terrorförderer. Also, das ist wirklich, also, und dann eben wirklich auch, dass Leute zum Nachdenken kommen. Ich glaube, das ist ein Phänomen unserer Zeit jetzt eben, dass plötzlich, oder vielleicht will Gott so seine Kirche erneuern. Ich denke an meine Mitbrüder, wir haben mehrere Konvertiten, Neuzelle zum Beispiel, nicht, wäre nicht möglich. Also wenn da nicht mehrere Mitbrüder auch wären, die aus dem evangelischen Glauben gekommen sind, von weit her geholt, ja. Und jetzt, wie soll ich sagen, gerade so brennen, dass sie ein Missionsprojekt im Osten von Deutschland machen, dessen Dimensionen wir vielleicht jetzt noch gar nicht einschätzen können, wie wichtig das ist, dass vom Ostrand her vielleicht Deutschland aufgerollt wird, ja, durch dieses Zentrum des Gebetes. Diabetes, dass da eine neue Zelle entsteht. Also da tut sich im Augenblick einiges, wo auch Gott zeigt, ich lasse meine Kirche nicht fallen. Ja, ich hole sie von weit her. Newman ist vor kurzem zum Kirchenlehrer ernannt worden. Henry Newman war einer der führenden der anglikanischen Kirche im 19. Jahrhundert. Nicht? Und jetzt ist er katholischer Kirchenlehrer. Also das sind schon sehr spannende Sachen, die wir da in der Geschichte erleben und immer wieder erlebt haben. Und derzeit scheint es so zu sein, dass wirklich also Gott die Herzen vieler berührt. Wieder ein Eintritt in die Kirche, Konversion, ist nicht schwer. Ja. Manchmal sind die Pfarrer überfordert, ja, dann könntest du dem Pfarrer Rimmel oder mir schreiben, dann gebe ich Tipps, wie man das macht. Ja. Aber eben jeder Pfarrer freut sich, es ist kein Trara, ihr müsst auch, wenn ihr schon getauft seid, nicht wieder getauft werden, aber ihr bekommt alle anderen Sakramente, die möglich sind, also die heilige Kommunion, ihr bekommt die Firmung, wenn ihr verheiratet seid, wird die Ehe dann eben sakramental gültig gemacht und so weiter. Also es ist wirklich dann, also es fließt die Gnade, ja. Also vielleicht darf ich das ein bisschen so werben und sagen, komm zurück, ja. Also komm, ja, komm ruhig.
Pater Karl, wir haben jetzt eine Zuschrift zur Kenntnis nehmen dürfen, für die wir dankbar sind, dass jemand aufgrund der Sehnsucht nach den Sakramenten überlegt, katholisch zu werden. Wir haben eine Zuschrift, wo jemand uns schreibt, aufgrund der Sehnsucht der Sakramente will er wieder eintreten in die katholische Kirche. Also immer geht's und es ist die Sehnsucht nach den Sakramenten. Ja. Müsste die Verkündigung der katholischen Kirche darauf nicht anders reagieren? Ich meine, wir in der Stunde Seelsorge machen es. Geht da vieles in die falsche Richtung oder lass mal alles, wie es ist? Es ist die Sehnsucht nach den Sakramenten.
Also es ist ein Phänomen, ja, dass über Eucharistie nicht gepredigt wird oder man eine unglaublich dünne Theologie der Eucharistie haben, also das Heilige Mahl und also so, als würde man bloß jetzt eben in einem sozialen Kontext jetzt eben miteinander Brötchen teilen, ja, und dabei ist es doch wirklich also mein Leib für euch hingegeben, mein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden 18 Stunden vor seinem Tod, setzt Jesus sich selbst jetzt eben ein, ja, übergibt er sich den Jünger in diesem Sakrament, bleibt der gegenwärtig Realpräsenz, also darüber wird ja kaum gepredigt, trotzdem zieht es die jungen Leute zur Anbetung. Wir von Mission Österreich machen im Stephansdom viermal im Jahr einen Young Mission Praise und die Jugendlichen können, die jungen Leute, die Studenten, die kommen, können gar nicht genug bekommen vor der stillen Anbetung, lieben es da im abgedunkelten Turm auf das Allerheiligste zu schauen. Wenn man sich dann die Realität der Gemeinden anschaut, man geht in die Kirche, in der Predigt geht es meistens also nicht um die Sakramente, die Sakramentenkatechese fällt faktisch völlig aus, also in der normalen Pfarrgemeindepredigt und so weiter. Selten. Ja, ich merke das immer, wenn ich über Firmung predige oder wenn ich ein Sakrament erkläre bei der Mittagmesse, dass dann die Leute reagieren und sagen, da habe ich gar nicht gewusst. Unlängst habe ich über die Salbungen gesprochen und dass eben die Krankensalbung früher die letzte der Salbungen war, die letzte Ölung, ja, im Mittelalter. Und dann ist daraus die Vorstellung geworden, dass das das Letzte ist, was man noch empfangen kann an Sakrament. Da muss man sterben. Ja. Deshalb der Rückgang, das Zurückgehen auf das Wort Krankensalbung, haben viele Leute geschrieben, haben wir nicht gewusst, nie gehört und so weiter und so fort. Also ja, Thomas, also wir müssen die Sakramente mehr wieder begreifen als etwas, wo Gott wirkt. Ja, das ist nicht, wir tun irgendwas, ja, irgendeine Symbolfeier oder irgend sowas, ja, und damit die Leute kommen und wir sie unterhalten. Nein, Gott wirkt, Christus wirkt. Bei den Sakramenten gilt, sie wirken ex opere operato, aus dem Vollzug selbst. Warum? Weil Christus in ihnen hier gegenwärtig ist und Christus gnadenhaft an den Menschen handelt, die diese Sakramente feiern.
Wenn die Sakramente so bedeutsam sind, kommt jetzt eine Frage, warum man die nicht großzügiger anbietet. Aber erstmal die Zuschrift. Sehr geehrter Pater Karl Wallner und Pfarrer Rimmel, vielen Dank für die Stunde dieser Seelsorge. Durch eine alte Martin-Luther-Bibel in Sütterlin geschrieben, habe ich vor vielen Jahren eine Bekehrung durch Jesus Christus erlebt. Danke auch für dieses Zeugnis. Ich bin katholisch. Für mich haben die Sakramente einen besonderen Glanz und ihre Anziehungskraft nie verloren. Wenn es nach mir ginge, würde ich den evangelischen Brüdern und Schwestern die Teilhabe an den Sakramenten in aller Freiheit anbieten. In meinen Augen ist Jesus Christus schon lange, lange ökumenisch unterwegs und überwindet die Grenzen. Gott behüte uns alle.
Ja, also das ist das Letzte ist absolut richtig. Jesus ist immer ökumenischer, ist sogar über die Grenzen der Christenheit hinaus, liebt er alle Menschen, ganz selbstverständlich. Er ist für alle gestorben. Er hatte jeden Menschen vor Augen, der je gelebt hat, lebt und leben wird, wie er am Kreuz gestorben ist. Er hat die Sünde der ganzen Welt weggenommen, die Sünde des Kosmos, sagt Johannes der Täufer in Johannes 1,29. Also Jesus ist mehr als ökumenisch, er möchte einfach alle Menschen retten. Ja? Nur eben jetzt, also wenn ich einer Konfession, deren Gründer explizit jetzt eben das ablehnen, was wir Katholiken unter diesem Sakrament verstehen, die Vergegenwärtigung des Opfers Christi. Also nicht bloß zu glauben, dass Jesus gegenwärtig ist, sondern dass hier eben, was da gefeiert wird in der Heiligen Messe, also nicht ein Mahl ist, wo man letztes Abendmahl, Abendmahl nennt es dann Luther eben auch, wo man kommunikativ jetzt eben miteinander gläubig an Jesus denkt, was sehr ehrenvoll ist. Ja. Man denkt auch, man glaubt auch, dass Jesus gegenwärtig ist. Ja. Aber die Vergegenwärtigung geschieht eben jetzt nicht sakramental jetzt eben, abgesichert noch dazu durch das Priestertum, durch eine Person, die hineingeweiht worden ist in das mittlerische Handeln Christi. Das ist der katholische Priester und das gibt's eben nicht. Und wenn man dann sagt, ja, so ökumenisch, und ja, bitte, ihr könnt, schaut, was wir glauben, ja, und dann kommt's ja. Und wenn ihr das akzeptiert, bitte gerne, ja. Aber wir können nicht sagen, ja, so, weil eben da bei der Heiligen Messe das vorkommt, dass alle die Kommunion essen und so weiter und so fort. Das ist nicht unabhängig vom Glauben. Das ist der höchste Ausdruck des Glaubens, dass Christus in seiner Hingabe sühnenden Liebe hier gegenwärtig ist und ich empfange ihn mit einem gebeichteten Herzen übrigens noch dazu. Ja, das ist auch wichtig. Und dann entfaltet er in mir seine Fruchtbarkeit. Wenn das da ist, bitte kommt's in die katholische Kirche, aber nicht eben jetzt die Kirche verstehen, dass das so toll sei, wenn wir, ohne dass die Leute diesen Glauben teilen, einfach die Heilige Kommunion als Brötchen an irgendjemand verteilen. Es geht einfach nicht. Es ist eine Diastase in der Logik und in der Offenbarung. Ja, so sehr wir die anderen lieben, aber es geht einfach nicht. Ja, bitte, warum muss man da gerade sich so auf die Heilige Kommunion? Wir können miteinander beten. Die können auch geistlich kommunizieren. Ist ja kein Thema, sich mit Jesus verbinden und so weiter. Aber jetzt eben die Sakramentalität muss ich voll und ganz bejahen, die ganze Kirche in ihrem Ganzen sein, damit ich auch diese Einheit dann in den Sakramenten haben kann.
Der Grundsatz lautet, der katholische Spender spenden die Sakramente, erlaubt nur katholischen Gläubigen. Und also wenn jemand evangelisch ist und an einer katholischen Messe teilnimmt, ist es nicht korrekt, dass er einfach zur Kommunion geht. Genauso sollen Katholiken, wenn sie zu Gottesdienst gehen, protestantischer Gemeinschaft, nicht dort einfach am Abendmahl teilnehmen.
Also das ist ja nicht ein Missbille gegenüber den anderen, sondern in der Eucharistie, im Kommunionempfang, drückt sich der Glaube aus. Ja. Und wenn dieser Glaube eben nicht übereinstimmt, dann ist es ein Zeichen, dass ich das setze und ein Tun, das nicht in der Wahrheit ist. Und aus, ja. Und deshalb, also ich komme auf was anderes zurück, also was Papst Benedikt und Johannes Paul immer gesagt haben. Also dieses auch, was dann bleibt, ist klar, weil man tut gerne etwas miteinander und man fühlt sich auch eins im Gebet. Aber dann dieses Leiden, das man dann vielleicht empfindet, dass man nicht zur Kommunion gehen kann. Als Katholik beim evangelischen Abendmahl, wenn man da dabei ist, oder jetzt eben als evangelischer Christ oder anglikanischer Christ beim katholischen, bei der katholischen Eucharistie, bei der Heiligen Messe, dieses Leiden einfach dann dem Herrn hinzuschenken und sagen, du, mir tut's weh, ja, ich glaube an dich, Jesus, aber bitte eben jetzt schenke der Kirche die Einheit, ich opfere dir das auf. Ja. Das wäre ein spiritueller Tipp eben jetzt, der wirklich dann Fruchtbarkeit bringen könnte. Aber einfach zu tun, als wären wir eh schon eins, ja, und wir sind es nicht, das ist nicht wahr.
Was möglich ist für Nicht-Katholiken, wenn sie die Heilige Messe mitfeiern, dass sie vorgehen, die Hände dann so verschränken, ja, genau. Dann weiß ja. Der Priester, ja, genau. Der bittet oder die bittet um einen Segen. Das ist immer möglich. Insofern ja. Sind auch alle ganz herzlich willkommen.
Die jungen Erwachsenen, die ich gerade vorbereite, auf die Taufe kommen, die Katechumenen, Segen, Kinder, die noch nicht Segen, ja, ihr könnt's wirklich alle vorkommen. Macht das so, ihr bekommt einen Segen. Der Priester hält noch dazu Jesus in der Hand im Sakrament, ja, also ihr seid dann Jesus auch ganz nahe, ihr bekommt den Segen. Warum man solche praktischen Sachen nicht überhaupt flächendeckend ausrollt über die Kirche? Es geht ja auch darum, dass es auch Katholiken gibt, die durch schwere Sünde oder andere Blockaden oder einfach nicht in Stimmung sind. Ja? Also ich kann ja nicht immer zur Kommunion gehen. Manchmal bin ich überhaupt nicht fromm und abgelenkt und so weiter. Und dann, also es muss wirklich eine Herzensoffenheit und Reinheit da sein für Jesus, damit die Kommunion fruchtbar wird. Sonst ist es nur irgendein Tun. Ja? Und es geht eben nicht um irgendein Tun, das nett ist und kommunikativ ist und uns irgendwie zusammenschließt. Ja? Das ist eine Kollateralfolge der Communio mit Jesus. Communio ist Gemeinschaft mit Jesus. Und diese Gemeinschaft mit Jesus im sakramentalen Empfang hat ihre Bedingungen. Also diese Bitte, kommt's vor, traut euch, macht das einfach so. Ja? Der Priester weiß das, wir wissen das alle, dann kriegst du ein Kreuz. Ja? Ich sage immer dazu, Jesus segne dich. Du bist wirklich gesegnet. Ja? Du bist wirklich gesegnet von ihm. Ja? Aber bitte jetzt eben ein Verständnis, dass die sakramentale Einheit nicht da ist. Und ich muss auch dazu sagen, nicht durch unsere Schuld, ja, sondern weil eben ein anderes Verständnis da ist bei anderen Konfessionen. Herzliche Einladung, sich damit zu beschäftigen und dann auch zu entscheiden, ja, also kann ich das nicht akzeptieren? Und wir haben ja mit dem Thema Konversion jetzt eben angefangen. Also noch einmal, Entschuldigung, wenn es jetzt so eine Werbesendung ist, ja, willkommen in der katholischen Kirche.
Der Grundsatz lautet, Mahlgemeinschaft setzt Glaubensgemeinschaft voraus. Noch eine Zuschrift, Pater Karl. Ich sah die Sendung zum Thema Verhalten in der Kirche, Kirchenknicke. Als evangelische Christin besuche ich auch sehr gerne die katholische Kirche vor Ort. Hier bin ich aber oft sehr unsicher, wie ich mich verhalten soll. Ja. Insbesondere in Bezug auf die Eucharistie, das Knien und andere Besonderheiten, die sich vom evangelischen Gottesdienst unterscheiden. Ich möchte mich nicht falsch oder respektlos verhalten, indem ich entweder alles mitmache oder eben auch nicht. Hier empfinde ich große Unsicherheit. Vielleicht können Sie eine Sendung zu diesem Thema machen. Wie verhalte ich mich richtig, Pater Karl? Was müsste man hier noch sagen, außer wie Sie zum Kommunen? Danke für diese einfühlsame Zuschrift. Das finde ich auch sehr gut, dass man sagt, ich möchte mich auch anständig verhalten.
Also wenn ich bei einem freikirchlichen Gottesdienst bin, ja, dann mache ich alles so wie die anderen. Ja. Nur gibt es natürlich katholische Sachen, wie zum Beispiel das Knien, das bei den Evangelischen nicht gibt. Ja, weil wir knien ja, weil Christus wirklich gegenwärtig ist und das fehlt eben auch. Ja. Wir machen die Kniebeuge, wenn wir eine Kirche betreten. Also ich habe hier ja immer wieder bei Missio Gäste, vor kurzem war der Chef von den Herrenbrüdern da, wunderbar, tiefgläubige Leute, eben freikirchlich und die glauben nicht in der Weisheit, dann gehe ich in die Kapelle, ich mache die Kniebeuge, er macht es nicht, ich habe gar nichts dagegen. Ja. Aber wir Katholiken sollten unser Ding jetzt einfach machen und das ist ja vielfach das Problem, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir uns in der Kirche verhalten. Also ich würde raten, machen es alles so, wie die Katholiken das machen. Also ich sage es mal salopp, da fällt niemandem ein Stein aus der Krone. Und wenn Sie das Knien eben jetzt, wenn das nicht geht, ja bitte, also es hat niemand was dagegen, wenn Sie dann sitzen während der Behandlung. Also Da würde halt, wir sind so individualisiert, da würde niemand jetzt eben, da bitte keine Angst haben. Ja, ihr seid herzlich willkommen, auch wenn ihr nicht katholisch seid, bei unseren Gottesdiensten. Macht sich um das keine Sorgen jetzt eben. Niemand schaut auf euch oder grenzt euch aus, wenn es nicht alles so hundertprozentig so macht, wie eine eingespielte Gemeinde das macht.
Pater Karl, mit dieser schönen, großzügigen Einladung sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wieder ein positives, schönes Ende. Jetzt bitte ich dich um Gebet und den Segen.
Also ich glaube, wir bitten jetzt den Vater im Himmel vor allem um Einheit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen auch herzlichen Dank für Ihre tollen Zuschriften, die immer toll sind in der Stunde Seelsorge, auch wenn sie kritisch sind. Auch da freue ich mich drüber, wenn der Pfarrer Karl ins Schwitzen kommt, dann ist es auch ganz gut. Ja, genau. Wie schreiben Sie uns, in der Kürze liegt die Würze. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Frieden für die ganze Welt.